von Mensch zu Mensch oder über den Umgang mit Menschen. Eines der berühmtesten Bücher, die wahrscheinlich jeder oder die meisten kennen, aber die kein Mensch gelesen hat, dürfte der Knigge sein. Der Knigge, also das ist so sprichwörtlich geworden, dass man da so einen Knigge zu hat. Der Freiherr von Knigge hat ein Buch geschrieben, das, wie gesagt, wahrscheinlich niemand gelesen hat. Oder hat das irgendjemand gelesen? Hat vielleicht wenigstens mal jemand reingeguckt? Ah, super. Also ganz weniges, also es ist wirklich äußerst selten, dass es mal jemand gelesen hat. Und das ist sprichwörtlich geworden. Ein Knigge, den hat man dann, wenn man sich um Benimm Gedanken macht. Also wie man sich gut benimmt. Also welches Weinglas passt zu welchem Wein? Oder wie rum halte ich ein Fischmesser? Wozu braucht man das überhaupt? Oder redet man einen Botschafter mit eurer Exzellenz oder eurer Eminenz an? Eurer Exzellenz, aber das sind so Fragen, die man eigentlich jeden Tag braucht. Der Freiherr von Knigge hat aber eigentlich ein ganz anderes Buch geschrieben. Also wenn man da reinschaut, ich habe zumindest mal reingeschaut, also ich habe es nicht komplett gelesen, aber er war übrigens auch bescheiden genug, das Ding natürlich nicht Knigge zu nennen. Das wäre ja schon ein bisschen, also heutzutage kommen Leute auf die Idee, ihre Autobiografie mit ihrem eigenen Namen zu beschreiben und zu sagen, dass sie ganz wahnsinnig wichtig sind. Er hat dieses Buch genannt, über den Umgang mit Menschen. Und darum geht es ihm eigentlich, über den Umgang mit Menschen. Wie gehe ich mit Menschen um? Und ich glaube, ehrlich gesagt, dieses Thema ist für uns wirklich wichtig. Wir merken das, dass unser Umgang mit Menschen gerade in dieser Zeit von großer Unsicherheit geprägt ist. Und da geht es nicht nur um Benimm, also zum Beispiel um die Frage, wem gebe ich jetzt die Hand, wem gebe ich den Ellbogen, wen tätschle ich durch die Schulter, wem winke ich zu und so, das, da merkt man eine gewisse Unsicherheit, aber es ist ja nicht der Punkt, sondern wir merken, dass wir miteinander erstmal wieder finden müssen, wie wir miteinander umgehen. Also einige Kapitel bei dem Freiherrn lauten allgemeine Bemerkungen und Vorschriften über den Umgang mit Menschen. Über den Umgang mit sich selbst. Interessant. Oder den Umgang mit Leuten von verschiedenen Gemütsarten, Temperamenten und Stimmungen des Geistes und Herzens. Weil wir nämlich total unterschiedlich sind. Es geht nicht um Benimm. Das ist auch nicht das Wichtigste. Also es ist schön, wenn Leute sich benehmen können. Und es ist immer schlimm, wenn Leute sich nicht benehmen können. Aber wir Deutschen, wir hätten natürlich gerne so ein Regelwerk, ne? So ein ganz klares Regelwerk, wo immer in allen Situationen ich sagen kann, aber nach Paragraph 17 Absatz 2 Satz 3 Nummer 5 muss ich mich jetzt so und so verhalten. Das ist aber leider viel schwieriger. Es ist nicht damit getan, dass ich mir Gedanken darüber mache, ob ich einer Frau die Drehtüre aufhalte oder nicht oder wer vor wem die Treppe drauf geht oder runter. Das ist nicht das Wichtigste, sondern mit Menschen umzugehen, insbesondere mit solchen, mit unterschiedlichen Gemütsarten, Temperamenten und Stimmungen des Geistes und Herzens, ist schwierig. Aber ich habe das ja eben gesagt, es ist auch außerordentlich beglückend, bereichernd. Ich kenne nichts, was einen so glücklich machen kann, wie der Umgang mit Menschen. Menschen kennenzulernen, mit Menschen Umgang zu haben, Menschen zu begegnen, ist eine wunderbare Sache. Die Bibel teilt uns keine Bedienungsanleitung für die Maschine Mensch aus. Wir sind keine Maschinen. Aber die Bibel gibt uns viele Hinweise darauf, weil Gott uns als Beziehungsmenschen geschaffen hat. Ja, er hat uns als Beziehungsmenschen geschaffen, weil er selbst ein Beziehungswesen ist. Gott ist dreieinig und deswegen, er ist Beziehung. Und so hat er uns geschaffen. Wir sind ja seine Ebenbilder. Und deswegen möchte ich einen Vers voranstellen, einen Spruch voranstellen. Mal gucken, anmachen, hilft. Über den Umgang mit Menschen, da steht in Sprüche 27, Vers 17, Eisen wird mit Eisen geschärft und ein Mensch bekommt seinen Schliff durch Umgang mit anderen. Der Umgang mit Menschen kann nicht letztlich durch Bücher gelernt werden. Der Umgang mit Menschen wird durch Erfahrung gelernt. Er wird dadurch gelernt, dass ich mit Menschen umgehe. Ich muss es lernen mit allen Fehlern und Peinlichkeiten. Ich muss es lernen mit aller Freude und Nähe und aller Distanz und all dem, was unseren Umgang miteinander ausmacht. Und ich muss es immer wieder neu lernen, wenn ich meine eigene Kultur oder die Kultur, in der ich eben aufgewachsen bin, verlasse. Also, wenn ich von hier irgendwo anders hinziehe, das wird jeder gemerkt haben, der irgendwie mit anderen Leuten zu tun hat, das ist anders. Sogar innerhalb von Deutschland ist das anders, wenn man sogar dann Deutschland verlässt. Alles ist nochmal anders. Und trotzdem, obwohl alles total unterschiedlich ist und ich sehr viele Erfahrungen machen muss und machen darf, das Buch der Sprüche ist voll mit wichtigen und guten und hilfreichen Ratschlägen und Prinzipien und Erfahrungen. Und manche Grundregeln muss ich eben nicht erst durch Fehler lernen, sondern die kann ich vorher schon aus der Bibel lernen, dass ich diesen Fehler nicht mache und dann, wie ich es besser machen kann. Die Bibel lehrt uns sehr viel dazu, so viel, dass es natürlich in eine normale Predigt gar nicht reinpasst. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, bitte lest das Buch der Sprüche. Es hat mir immer wieder geholfen. Ich lese es mindestens einmal im Jahr. Und es hilft mir immer wieder, mich daran zu erinnern, wie kann ich mit Menschen gut umgehen. Und das wichtigste und grundlegende Prinzip der ganzen Bibel, auch der Sprüche, aber der ganzen Bibel, ist eigentlich, wie könnte es anders sein, Liebe. Liebe ist das grundlegende Prinzip, wie wir mit Menschen umgehen sollen. Und da sagt uns das Sprüchebuch, an Liebe und Treue zu anderen soll es bei dir niemals fehlen. Schmücke dich damit wie mit einer Halskette, so findest du Beifall und Anerkennung bei Gott und den Menschen. Das ist übrigens typisch Sprüche. Also es wird etwas gesagt, wie wir es machen sollen und dann wird gesagt, und übrigens, du hast was davon. Es ist nicht nur gottgefällig, sondern es wird dir auch helfen. Es ist das, was wir erleben können, wenn wir Menschen mit Liebe und Treue begegnen, wenn wir auf eine gute Weise ihnen begegnen, dann haben wir einfach ein gelingendes Leben. Ich habe das am Amt erlebt, im Finanzamt erlebt. Also es ist ja so, das Finanzamt ist ja kein Dienstleister. Das ist ja eine Eingriffsbehörde. Das heißt, die Leute kommen schon alle mit so einem leichten Brast, wenn die telefonieren. Und viele meiner Kollegen haben sich sehr gewundert darüber, dass die immer so einen Ärger hatten am Telefon. Es lag aber auch daran, dass sie ihnen den anderen mit dem gleichen Brast begegnet sind. Und dann hat das ruckzuck Funken geschlagen. Es hat ja nichts genützt. Und da gab es andere Leute, die auf eine angenehme und angemessene Weise den Leuten begegnet sind, die ihnen vielleicht erstmal zugehört haben, die dann auch mal die Leute ernst genommen haben und wo das funktioniert hat. Und die hatten weniger Stress am Tag. Es ist sinnvoll und hilfreich, Menschen mit Liebe und Treue zu begegnen. Und das ist natürlich auch richtig. Und es entspricht auch Gott, weil Gott ist Liebe. Die große Motivation und der große Ursprung von Liebe liegt einfach in Gott. Gott ist die Liebe. Wenn man Gott also mit einem Wort beschreiben wollte, wäre das Liebe. Dazu aus einer ganz anderen Ecke der Bibel, 1. Johannes 4, nur mal ein kurzer Ausschnitt. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Also wenn ihr etwas über Liebe lesen wollt, 1. Johannes. Alleine in diesen paar Versen 9-mal. Und insgesamt bei 100 Versen, also mehr hat der 1. Johannesbrief nicht, 100 Verse, 31-mal Liebe. Da merken wir, wie zentral das ist. Und es geht um Gott selbst. Daraus, dass ich geliebt werde, kann ich andere Leute lieben. Ich kann das in mir nicht hervorbringen. Deswegen ist es eben nicht die Vorstellung, ich lese in der Bedienungsanleitung nach und kann es dann, sondern es ist etwas, was Gott in mir bewirken muss. Und er ist derjenige, der mich zuerst geliebt hat. Die tiefe Begründung für unsere Liebe wird dadurch gegeben. Es ist also nicht nur schön und positiv und hilfreich, es ist vor Gott auch angemessen. Gott will, dass wir lieben. Und wie hat er geliebt? nicht nur durch Zuneigung. Das ist unsere Vorstellung häufig. Liebe ist Zuneigung. Also wenn ich jemanden mag oder sogar noch mehr mag oder ganz, wenn ich den jemanden vergöttere, dann bin ich besonders. Das ist nicht die einzige Form von Liebe. Das ist eine Form. In Jesus hat Gott seine Liebe zu uns ausgedrückt, indem er für uns war und alles für uns gegeben hat. Er war bereit, alles für uns zu geben. Das ist Liebe. Und wie können dann wir Gott oder auch anderen Leuten mit Verachtung und mit der Gleichgültigkeit begegnen? Das passt doch nicht. Wenn Gott alles für mich tut, wie kann ich ihm denn gegenüber gleichgültig sein? Also Liebe ist nicht das romantische Gefühl, das hat Gott dazu geschenkt. Da kommen wir dann übermorgen zu. Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Also das hat ja Gott in uns hineingelegt. Und das ist eine ganz starke Anziehung, die wir zu einem besonderen Menschen haben. Das romantische Gefühl. Es ist eine Spielart von Liebe, aber es ist nicht die einzige oder nicht die wichtigste, sondern es gibt viele andere. Liebe muss praktisch werden in der Bereitschaft, für andere Leute etwas zu tun, den anderen zu helfen, dem anderen zu dienen. Also Sprüche 3, Vers 27, 28, wenn ein Mitmensch Hilfe braucht und du ihm helfen kannst, dann weigere dich nicht, es zu tun. Und wenn du ihm sofort helfen kannst, dann sage nicht, er soll morgen wiederkommen. Die Bibel kennt uns. Ja, ich helfe dir total morgen. Ja. Wenn ich von Gott geliebt bin, dann könnte ich natürlich auch denken, okay, wenn ich ja so liebenswert bin, weil Gott mich liebt, dann bin ich ja wahnsinnig liebenswert, dann könnte ich denken, ich bin der, um den es geht. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt ein tolles Buch zum Thema Leben, Leben mit Vision. Erster Satz von Rick Warren, finde ich super, es geht nicht um mich. Das ist das Wichtigste in meinem Leben, es geht nicht um mich. Obwohl ich für Gott so wichtig bin, dass er seinen Sohn für mich gegeben hat, aber trotzdem geht dieses Leben nicht um mich, sondern es geht eigentlich um Gott. Liebe zu anderen, das ist etwas, was aber daher kommt, dass ich Liebe erfahren habe. Ein gesundes Geliebtsein. Das ist keine egoistische Selbstliebe. Das ist kein ausschließlich mich um mich drehen. Aber das ist ein gesundes, ich weiß, dass ich geliebt bin. Ich weiß, dass ich mich nicht um Anerkennung zum Beispiel mühen muss oder so, weil ich von Gott anerkannt bin. Und ich weiß, dass Gott mich liebt, das hat nichts damit zu tun, dass ich ihm ebenbürtig wäre. So auf Augenhöhe mit Gott. Sondern es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen Gott und mir und trotzdem hat er mich lieb. Und das ist ja das Faszinierende. Das lässt mich aber ganz demütig werden und ganz bescheiden. Das ist ein weiteres Prinzip, auch in den Sprüchen. Die überheblichen Spötter trifft sein Spott. Aber denen, die gering von sich denken, wendet der Herr seine Liebe zu. Bescheidenheit ist, glaube ich, etwas, was in unserer Gesellschaft nicht ganz oben steht, sondern wir merken, dass wir uns immer stärker auch selbst vermarkten müssen und selbst für wichtig halten müssen, auch in den sozialen Medien. Es geht größtenteils um uns selbst, wie ich mich inszeniere, wie ich mich ins Licht setze, damit andere Leute mich irgendwie liebenswert oder toll finden oder irgendwas Besonderes von mir denken. Aber das ist eigentlich nicht hilfreich, dass ich die ganze Zeit mich um mich drehe, sondern Überheblichkeit bringt Schande. Ein weiser Mensch ist bescheiden. Bescheidenheit heißt nicht, dass ich irgendwie total vermindert oder krank von mir selbst denke und denke, ich bin das Letzte. Sondern Bescheidenheit hat etwas mit Selbstbeherrschung zu tun. Ich beherrsche mich. Ich weiß, ich bin wertvoll und glücklich und geliebt und gelassen und deswegen muss ich mich nicht die ganze Zeit um mich selbst drehen. Ich kann mich zurücknehmen, weil mein Selbstwert eben nicht davon abhängt, dass andere Leute mich irgendwie toll finden. Ich muss mich nicht aufplustern. Ich habe gestern noch das erlebt, dass ein Mensch, hochbegabt, ganz großartiger Mensch, immer wieder leider, obwohl er so reich begabt ist, sich aufplustern muss und sich für wichtig erklären muss. Und alle rundherum schütteln den Kopf. Ich kann nicht anders, aber ich muss das machen. Ja, denke ich, ja, du kannst nicht anders. Das ist total schade. Du hättest es gar nicht nötig. Weil Sprüche 25, 28, wie eine Stadt ohne Schutzwall, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Wenn ich mich nicht selbst im Griff habe, wenn ich sage, ich muss das jetzt aber machen und dann Dinge tue, die nicht gut sind, nicht hilfreich sind. Sich selbst zu beherrschen, das ist eine große Kunst, sich im Griff zu haben. Geduld bringt weiter als Heldentum. Sich beherrschen ist besser als Städte erobern. Oder Sprüche 25, 6 bis 7. Wie gehe ich mit Leuten um, wenn ich mich in einer Gesellschaft bewege, wo es vielleicht wichtige Leute gibt, in Anführungsstrichen? Tritt am Hof des Königs bescheiden auf und halte dich nicht für die Hauptperson. Es ist ehrenvoller, wenn man dich auf einen besseren Platz bittet, als wenn man dich von einem Platz verweist, der für einen Vornehmeren bestimmt war. Hat Jesus übrigens auch mal gesagt. Es ist besser, wenn man dich mehr ehrt, als wenn man dich demütigen muss. Erkenne auch deine Fehler, steh zu den Fehlern. Du bist ja geliebt mit deinen Fehlern, du musst sie nicht verbergen. Du musst nicht mit deinen Fehlern angeben, das ist auch unangenehm. Mit deinen Sünden, ach, hier. Nein, aber du darfst zu deinen Fehlern stehen. Gott liebt dich. Es gibt nichts, was du machen kannst, damit Gott dich mehr liebt. Er liebt dich maximal. Es gibt auch nichts, was du machen kannst, damit Gott dich weniger liebt. Er liebt dich maximal. Überlass es anderen, dich zu loben. Besser ein fremder Mund lobt dich als dein eigener. Wenn dich die Lust ankommt, dich selbst zu loben, ob zu Recht oder zu Unrecht, dann halte dir lieber den Mund zu. Halte lieber den Mund zu. Weil durch unser Reden kommt viel von unserer Persönlichkeit rüber. Unser Reden prägt unseren Umgang mit Menschen. Das ist ganz wesentlich. Natürlich ist es auch unser Handeln und unsere Haltung und so und unsere Mimik, Gestik, das merken wir momentan mit den Masken, dass es dann alles ein bisschen schwieriger wird, aber vor allen Dingen unsere Worte oder unsere Nichtworte, unser Schweigen. Es gibt eine Unzahl von Hinweisen im Sprüchenbuch über das Thema Reden und das ist ganz, ganz wesentlich. Das prägt, wie gesagt, unseren Umgang und es prägt übrigens auch deswegen, weil es Wirklichkeit schafft. Wenn ich etwas sage, schafft das Wirklichkeit. Gott hat das am Anfang gemacht. Er sagte etwas und die Welt entstand. Das können wir jetzt nicht. Aber wenn ich etwas sage, schafft das eine Wirklichkeit. Zumindest zwischen dem Menschen, dem ich etwas sage, und mir. Sprüche 16, 27. Wenn du wirklich etwas gelernt hast, gehst du sparsam mit deinen Worten um. Ein Mensch, der sich beherrschen kann, zeigt, dass er Verstand hat. Das ist etwas, was mir sehr schwer fällt, ehrlich gesagt. Auch in meinem Job. Ich habe halt viel zu sagen. Ich muss einfach viel reden. Und ich könnte mich manchmal ärgern darüber, dass ich wieder den Mund aufgemacht habe. Es wäre besser gewesen, wenn ich geschwiegen hätte. Sogar ein Dummkopf kann für klug und verständlich gehalten werden, wenn er nur den Mund gehalten hätte. Das stimmt. Man denkt, ach, der ist so klug, er muss hier gar nichts zu sagen. Selbstbeherrschung ist ein wichtiger und wesentlicher Grund, mich selbst in den Griff zu bekommen, selbst zu wissen, wann soll ich was sagen, wann soll ich nichts sagen. In kaum einem anderen Punkt kann man so viel Gutes oder Schlechtes tun, wie im Bereich Schweigen oder Plappern. Sprüche 15,4, heilende Worte helfen zum Leben. Böswilliges Reden zerstört jeden Lebensmut. Das ist genau das, was Wirklichkeit schafft. Heilende Worte können etwas Wunderbares tun, wenn mir jemand etwas Gutes sagt, mich etwas mit etwas Aufbauendem mir begegnet. Und ein Satz kann mich in den Grundfesten meines Lebens erschüttern. Freundliche Worte sind wie Honig, süß für den Gaumen und gesund für den ganzen Körper. Tief wie das Meer sind die Worte eines weisen Menschen. Unerschöpflich wie ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit. Also Worte selbst sind nicht das Problem. Es geht nicht nur darum, die eigenen Worte zu reduzieren. Es gibt auch viele Leute, die durch ihr Schweigen viele, viele Fehler machen. Die einfach nicht die Zähne auseinanderkriegen und den Mund aufmachen müssten. Weil das rechte Wort am rechten Platz ist ein Segen. Wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen, so treffend, so sind treffende Worte am richtigen Augenblick. wie ein schmückender Ohrring aus feinstem Gold, so wertvoll ist ein weiser Rat für ein hörendes Ohr. Manchmal müssen wir einfach die Klappe aufmachen. Wir müssen was sagen. Ein helfendes Wort, ein klärendes Wort, ein wichtiges Wort. Aber selbst beherrscht, nicht darüber hinaus. Und wir müssen Gott darum bitten, dass er uns die richtigen Worte gibt. Ich habe das diese Woche noch gehabt, wo ich viel beten musste dafür, dass ich jetzt die richtigen Worte finde. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtigen Worte gefunden habe. Aber es war eine schwierige Beziehung und eine schwierige Situation und wir konnten leider nur telefonieren. Und zwar, aber ich war so hilflos. Und ich wusste, die Worte, die ich jetzt spreche, die schaffen Wirklichkeit. Schaffen die Wirklichkeit, die ich haben will, die richtig ist? Was macht jetzt Worte so gefährlich? Zum einen bestimmen Worte unser Verhältnis zueinander. Sie fördern oder belasten unser Verhältnis zueinander. Zum Beispiel, Verleumdungen verschlingt man wie einen Leckerbissen und behält sie für immer tief im Gedächtnis. Wie würde ich mir wünschen, manche Sätze zu vergessen, die Leute zu mir gesagt haben? Wie würde ich mir das wünschen? Und wie würde ich mir wünschen, Sätze zurücknehmen zu können, die ich gesagt habe? Aber gesprochenes Wort, geworfener Stein, den fängt niemand wieder ein. Worte setzen sich bei uns fest. Und das ist ja das Verrückte. Ich kann vielleicht mir alle möglichen Sachen nicht merken, aber wenn mir irgendjemand etwas Ekliges oder Böses sagt, das kann ich mir super merken. Und es gibt Leute, die haben da Gedächtnisse wie ein Elefant. Die wissen noch, was vor 30 Jahren jemand gesagt hat, obwohl alle anderen das vergessen haben. Und sie glauben noch, dass dieses böse Wort, das über lange Zeit eine bittere Wurzel in ihnen gewesen ist, dass das ein wertvoller Schatz ist. Das ist es nicht. Sondern vielleicht muss ich mir auch da mal sagen, ich möchte auch ein solches Wort mal von Herzen vergeben können. Ganz einfach, bei Westwind gibt es Regen und bei Klatsch gibt es Ärger. Einfache Prinzipien. Oder wo kein Holz mehr ist, geht das Feuer aus und wo kein Klatsch mehr ist, hört der Streit auf. Kohle hält die Glut in Gang und Holz das Feuer, so sorgt der Streithahn dafür, dass der Zank weitergeht. Ich habe im letzten Jahr einen längeren Konflikt in der Gemeinde, zwischen auch gerade in der Gemeindeleitung begleitet. Und ich habe mich immer wieder zwischendurch gewundert darüber, dass die immer wieder angefangen haben und dann erzählten die, ja, aber die haben mir jetzt das und das gesagt und letzte Woche ist noch das und dann denke ich, Leute, haltet doch einfach mal die Klappe, hört doch endlich mal auf oder hört mal auf mit WhatsApp. Also WhatsApp ist eine super Sache, um Bildchen zu verschicken oder Nettigkeiten zu verteilen, wenn ich eine belastbare Beziehung habe. Aber alle elektronischen Medien hören in dem Moment auf, wo ich ein Problem miteinander habe. Bitte. Dann brauche ich einen Menschen mindestens mal Telefon. Aber wahrscheinlich eher, dass ich mal hinfahre und mal was kläre. Aber dazu, das wollen wir dann nicht, weil das ist ja leichter, hier sowas zu tippen. Die hatten so eine Gruppe miteinander mit WhatsApp und die haben sich ständig irgendwelche Sachen, gerade das Thema Corona war das, ständig irgendwelche Sachen dann gegenseitig getextet und dann noch Links verschickt und so einen Unsinn. Und das hat nur Streit hervorgebracht. Und das war so, wie wenn man ständig dem Feuer dann nochmal eine Kohle dazufügt und nochmal was hinterher und dann nochmal bläst. Und alle haben sich gewundert, das Feuer ist immer noch an. Ja. Und das waren beide Seiten. Und damit kommen wir zum nächsten Bereich, nämlich Streit. Hass sucht Streit, Liebe sucht Verständigung. Was suche ich, was will ich damit, wenn ich etwas sage, was ist mein Ziel? Und wenn ich dann denke, ich will die Verständigung, habe aber was Ekliges gesagt, dann glaubt mir das kein Mensch. Wieso muss ich denn jetzt wieder eine Spitze setzen? Wieso muss ich denn jetzt nochmal sagen, was ich meine? Oder will ich versuchen, den anderen zu verstehen? Verständigung hat ja damit zu tun, dass ich den anderen versuche zu verstehen. Nicht, dass der andere recht hat, immer. Aber dass ich versuche, eine Verständigung herbeizuführen. Hass sucht Streit. Liebe sucht Verständigung. Wer sich schnell erhitzt, macht Dummheiten. Wer kalt berechnet, macht sich verhasst. Es gibt so beide Sorten. Es gibt die einen, die gehen hoch wie so ein Vulkan. Ne? Da sind die sofort an der Decke. Und dann denkt man, meine Güte, mach mal ein bisschen Selbstbeherrschung. Man denkt, man kann gar nicht vernünftig mit denen reden. Und dann gibt es so andere, die bleiben so ganz kalt lächelnd da sitzen. Und irgendwann sagen die einen Satz Und der sitzt so präzise wie ein Dolch im Herzen. Ist beides schlecht. Wenn ich darüber nachgedacht habe, dann kann ich ja etwas Versöhnliches sagen und nicht so ein Dolch. Lieber eine Schüssel Kraut unter Freunden als der schönste Braten übergossen mit Hass. Ein Freund von mir hat das beim Abendessen bei Freunden mal erlebt. Es kam nicht so gut an, als er das gesagt hat. Die hatten ihn zum Abendessen eingeladen, war super gedeckt und es waren die ganze Zeit nur Zank und Streit. Und da sagt er, lieber eine Schüssel Kraut unter Freunden als der schönste Braten übergossen mit Hass. Naja, gibt auch richtige Sachen, die man zur falschen Zeit sagt. Auch eine Frage der Selbstbeherrschung. Oder ein Mensch, der ruhig bleibt, zeigt, dass er Einsicht hat. Wer aufbraust, zeigt nur seinen Unverstand. Wie gesagt, da gibt es dann die Kaltlächelnden, die anderen auch dann so gieksen und dann sich einen Spaß draus machen, dass die dann wieder hochgegangen sind und so. Aber man kann das in so einem Streit häufig feststellen. Wenn die Argumente ausgehen, dann versuchen Leute teilweise die fehlenden Argumente durch Geschrei zu ersetzen. Das ist in der Regel nicht unbedingt hilfreich, sondern Zeichen für Unverstand. Was soll ich machen mit Streit? Es ehrt einen Mann, sich aus einem Streit herauszuhalten. Nur ein Dummkopf stürzt sich hinein. Mische dich nicht in einen Streit, der dich nichts angeht, sonst schaffst du dir ähnlichen Ärger wie jemand, der einen vorüberlaufenden Hund bei den Ohren packt. Habt ihr das mal probiert? Kann man mal probieren. Ich glaube, das ist eine sehr unangenehme Erfahrung. Schüttle die Milch und sie wird Butter. Schlag jemand auf die Nase und es fließt Blut. Ärgere andere Leute und du bekommst Streit. Es ist schon interessant. Manche Leute sagen, ich habe dauernd Ärger. Also die anderen, die sind alle so komisch. Egal, wo die hinkommen, die kommen an eine neue Arbeitsstelle, die sind auch komisch. Die anderen waren schon komisch, aber jetzt bin ich an einer neuen Stelle, die sind genauso komisch. Dann gehen sie woanders hin, da ist wieder nur. Und es könnte eventuell auch damit zusammenhängen, was mich betrifft. Es gibt Gesetzmäßigkeiten. Streit ist so zerstörerisch, dass ich ihn aktiv vermeiden sollte. Das heißt nicht, dass ich jedem Streit aus dem Wege gehe und immer überall so das Mäntelchen des Friedens, was aber kein Mäntelchen des Friedens ist, sondern nur so ein Verhüllen von etwas. Es gibt Dinge, die muss ich austragen, aber auf eine gute Weise. Und das ist schwierig. Da müssen wir Zeit für investieren und Liebe. Aber ärgere andere Leute und du bekommst Streit. Welche Rolle spielen jetzt die Worte? Für mich eigentlich der wichtigste Satz im Sprüchebuch, also oder zweitwichtig, der erste ist natürlich am wichtigsten, Sprüche 1, Vers 7, dass die Weisheit mit Gott anfängt, aber für mich praktisch, Sprüche 15, Vers 1, eine versöhnliche Antwort kühlt den Zorn ab, ein verletzendes Wort heizt ihn an. So simpel ist es. Fällt mir in dieser Situation noch ein versöhnliches Wort ein? Oder fallen mir nur wieder verletzende Worte ein? Das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe. Ich habe ja viele Sitzungen und Besprechungen, in denen ich bin. Und das ist schwierig. Es geht uns total gegen den Strich, jetzt noch was Versöhnliches zu sagen. Ich habe als junger Pastor die Erfahrung gemacht, da gab es zwei sehr schwierige Sitzungen. Das erste war ein total konfliktreiches Treffen, wo es Sachen auch gemacht wurden. Es war ganz, ganz schwierig. Wir haben eigentlich nur noch Probleme gesehen und es zog sich. Das war so eine Jahreshauptversammlung und alle hatten überhaupt keinen Bock. Das war jetzt schon 11 Uhr durch und jetzt noch eine Runde und wir kamen nicht vorwärts und konnten uns nicht einigen und es wurde immer ärgerlicher und immer nicklicher und so. Und irgendjemand sagte, lass uns doch mal beten und ich sage, jetzt auch noch beten, das dauert ja noch länger. Es wurde dann noch eine Stunde. Und es war hinterher eine Trümmerlandschaft. Viele Leute total verärgert und total verletzt. Und davon hat sich die Gemeindeleitung eigentlich über Jahre nicht erholt. Da gab es ein paar Monate, 2, 3 Monate später eine an einer völlig anderen Stelle eine wichtige Sitzung zwischen zwei Konfliktparteien. Und das allererste, was passierte, wir versuchten die Sitzungsordnung, die Tagesordnung zu klären. Und das hat dazu geführt, dass einer unserer Gesprächspartner wutentbrannt rauslief. Das ist immer ganz, also das finde ich immer den Super-GAU, wenn einer seinen Kram packt und rausrennt. Und ach du liebe Zeit. Und dann wurde es dann noch ärgerlicher, weil die Leute dann hin und her irgendwelche Spitzen. Ich merkte das, okay, das wird jetzt genauso werden wie das andere. Und dann sagte ich, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt weitermachen sollen. Ich weiß nicht, was der Heilige Geist jetzt will. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt mal beten? Ja, sollen wir das machen? Ja, ich hatte neulich mal so eine Situation, wo wir das nicht gemacht haben. Das war nicht gut. Und jetzt würde ich einfach mal darum bitten, lass uns doch mal einfach beten. Und ich habe es erlebt, dass die ganze Sitzung sich tatsächlich gedreht hat. Also wir haben uns hinterher nicht in den Arm gelegen, aber wir haben wenigstens ein gutes Ergebnis gehabt. Und wir konnten den Konflikt zumindest mal eine Zeit lang beilegen. Sprüche 17, Vers 14 sagt, der Anfang eines Streites ist wie eine Sickerstelle in einem Damm. Du musst bei Zeiten eingreifen, ehe es zur Katastrophe kommt. Wenn manche Konflikte seit Jahren am Schwelen sind und seit Jahren hin und her laufen, dann weiß man irgendwann gar nicht mehr, wo man ansetzen soll. Das ist so festgefahren. Wenn man dann sagen sollte, wieso ich mich über den anderen geärgert habe, dann könnte ich den Leuten einfach eine Liste machen von lauter Banalitäten. Und alle würden sagen, ja, aber sowas muss ich aufregen. Ja, aber es sind so viele Sachen. Aber wenn ich rechtzeitig anfange, so einen Streit beizulegen, dann habe ich eine Chance, vielleicht auch noch was zu klären. Je früher, desto einfacher und je später, desto schwieriger. Und es gibt auch Situationen, da weiß ich nicht mehr. Da muss Gott eingreifen und uns verändern. Zum Schluss noch. Interessant, dass diese Verse an zwei Stellen in der Bibel vorkommen. Und zwar in Sprüche 25, Vers 21 und 22 steht, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt häufen und der Herr wird dir es vergelten. Also ist wieder interessant, zwei Begründungen dafür, wenn dein Feind hungrig ist, dann mach mal was ganz anderes. Tu ihm was Gutes. Du kannst ihm ja nur was Gutes tun, wenn du auch was Gutes willst. Also natürlich jetzt nicht so mit kalter Berechnung oder so, um den anderen zu beschämen, aber um eine neue Chance zu öffnen, um eine neue Möglichkeit, eine Beziehung zu verändern. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Das, was er braucht. Du musst ihm jetzt nicht überhäufen mit irgendwas, aber gib ihm das, was er braucht. Du musst dir natürlich Gedanken machen, was braucht er wirklich. Denn du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt häufen. Es wird ihn total flashen. Das ist manchmal so, dass man gar nicht weiß, wieso begegnet der andere mir denn jetzt eigentlich so freundlich? Eigentlich müsste der jetzt ganz anders reagieren. Das ist ganz komisch. Das ist auch total unangenehm. Was soll ich denn jetzt noch sagen? Das findet man ganz doof. Ja, feurige Kohlen, dann denkt er vielleicht mal drüber nach. Aber es wird jetzt hier noch ergänzt, also es findet sich in Römer 12, Vers 19 und 20 und dann der Vers 21 heißt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Gott hat es nicht so gemacht, dass er einfach gesagt hat, das Böse, dem werde ich mit Bösem begegnen. Meistens ist es so, wenn jemand etwas Böses sagt, ich sage was Böses, dann ist es nicht ausgeglichen, sondern es wird schlechter, es wird schlimmer. Das ist eine Rechnung, wo man hier zweimal Minus gibt Plus, das stimmt nicht. Sondern es wird immer schlechter. Und meistens neigen wir noch dazu, eben noch einen draufzusetzen, damit der andere auch die Klappe hält. Es wird schlechter. Die einzige Chance, Bösen zu begegnen, ist, etwas Gutes dagegen zu setzen. Und das ist das, was Jesus uns vorgemacht hat. Er ist nicht unserem Bösen mit Bösem begegnet, sondern Jesus ist mit absolut maximaler Liebe uns begegnet. Er hat das Beste für uns gegeben und das Beste für uns getan. Und er ist auch derjenige, wo ich immer wieder mit meinen Bösen hingehen kann und dann den Geist Gottes darum bitten kann, vergib mir in Jesus und hilf mir, dass ich anders werde. Hilf mir, dass das Böse aus meinem Herzen verschwindet. Hilf, dass meine bösen Gedanken und meine bösen Worte aus meinem Herzen verschwinden. Und hilf, dass der Groll und all das aus mir verschwindet. Bitte, liebe Geschwister, das Schlimmste, was in uns wachsen kann, ist eine bittere Wurzel. Das muss ich rechtzeitig bekämpfen. Ja? Sickerstelle im Damm. Wir haben das ja neulich gesehen, was passiert, wenn der Damm nicht hundertprozentig ist. Das ist ein Riesenaufwand, den zu retten. In der Liebe Gottes geborgen habe ich es nicht nötig, mich aufzublasen. Ich kann Menschen mit Bescheidenheit begegnen. Ich kann ihn um richtige Worte bitten. Ich kann ihn bitten, mir zu helfen in Streitigkeiten. Und ich kann ihn darum bitten, jetzt auch nicht einfach wortlos zu sein, sondern auch etwas zu sagen. Und ich kann ihn darum bitten, dass er all das in mir wachsen lässt. In Galater 5, Vers 22 und 23 steht drin, was der Geist Gottes stattdessen in uns wachsen lassen will. Nicht nur keine bittere Wurzel, sondern der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, das Erste, und Freude und Frieden und Geduld und Freundlichkeit und Güte und Treue und Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Ich bete. Ich bitte dich, Heiliger Geist, erfülle uns und lass diese Dinge in uns wachsen. Es ist uns etwas ganz anderes auf der Zunge, etwas ganz anderes in unserem Herzen manchmal. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns da nicht nur ein Vorbild bist, sondern dass du uns dazu befähigst, dich nachzuahmen, dir nachzufolgen. Folge, wir wollen dir folgen, wir wollen wirklich das tun, was du tun würdest. Und es ist so elend schwer. Ich bitte dich darum, dass du uns vergibst, wo wir Menschen auf eine Weise begegnet sind, die einfach dir nicht gefällt. Mach uns neu, schaffe uns neu und gib uns einfach auch praktisch in der richtigen Situation den richtigen Gedanken, wie wir uns verhalten sollen. Danke dafür, dass du uns Menschen gegeben hast, dass wir nicht alleine sind. Amen.